Ich sah auf meine Armbanduhr, während ich an der alten Zaunlinie entlang ging. Der Sekundenzeiger tickte gleichmäßig, als sich eine schlanke Gestalt in Bewegung setzte. Kieran Blake kam auf mich zu, das vertraute Grinsen auf den Lippen. Es war dieser Ausdruck, den ich seit Jahren kannte, ein stilles Zeichen dafür, dass wir uns gleich wieder auf etwas einlassen würden, das wir eigentlich besser bleiben ließen. 2 Jahre hatten wir bereits gemeinsam Lost Places erkundet. In dieser Zeit hatte ich gelernt, genau zu erkennen, wann Kieran diesen »Lass uns Unsinn anstellen« Blick trug. Heute war einer dieser Abende. »Bereit für ein bisschen Nostalgie?« rief er, während er sich durch eine Lücke im rostigen Maschendrahtzaun zwängte, der das Gelände von Riverside General umgab. Vor uns ragte das Krankenhaus auf, 4 Stockwerke reiner Verfall, ein Skelett aus Beton und Ziegeln, das einst Hoffnung bedeutete und nun nur noch Schweigen ausstrahlte. Die meisten Menschen sahen nur Schutt und Zerstörung, wenn sie vor solchen Gebäuden standen. Ich hingegen sah Geschichten. Geschichten, die in jedem zersprungenen Fenster, in jeder Graffiti-Schnörkelspur an der Wand und in jedem liegengebliebenen Medizingerät steckten. Kieran hatte seine Kameraausrüstung über die Schulter geschwungen, während ich durch die Lücke im Zaun folgte. Mein eigener Rucksack, gefüllt mit Taschenlampe, Ersatzbatterien, Handschuhen und Notizblock, hing vertraut und sicher auf meinem Rücken. Die Haupteingangstür stand offen. Wie immer. Irgendjemand hatte sie schon vor Monaten eingetreten und der Sicherheitsdienst hatte längst aufgegeben, das Gelände abzusichern. Als wir das Gebäude betraten, umfing mich dieses merkwürdige Gefühl, das ich nur in verlassenen Orten kannte. Nicht Angst, nicht Beklommenheit, sondern etwas wie Heimkehr. Der große Eingangsbereich öffnete sich vor uns wie das Maul eines schlafenden Tiers. Zerbrochene Deckenplatten lagen verstreut über dem Boden wie die Überreste eines verlorenen Festes. Medizinisches Gerät stand in dunklen Ecken, zu schwer, um gestohlen zu werden, zu beschädigt, um nützlich zu sein. Eine rostige Rollstuhlgestell stand neben dem Rezeptionstresen, sein Kunstledersitz rissig wie vertrocknete Haut. »Alter, dieser Ort gibt mir immer noch Gänsehaut«, sagte Kieran und zog seine Kamera hervor, um ein paar Aufnahmen zu machen. »Gute Gänsehaut, natürlich.« Ich führte ihn weiter den Hauptflur entlang. Unsere Taschenlampen warfen schmale Lichtkegel, die das Dunkel vor uns durchbrachen wie Messer durch Stoff. Seit Jahren war das Stromnetz tot, die Kupferleitungen entfernt, die Sicherungskästen ausgeschlachtet. Alles Wertvolle war verschwunden. Was blieb, war der leere Körper eines einst pulsierenden Organismus. »Erinnerst du dich an das Zimmer mit dem gynäkologischen Stuhl?«, fragte ich, während wir nach links in einen Seitenflur abbogen. Ich kannte den Weg auswendig. »Die Stützen sind immer noch da.« Kieran lachte leise. »Na, dann müssen wir da wohl nochmal hin.« Wir durchquerten Raum um Raum. Die meisten Türen standen offen, einige fehlten ganz. Patientenzimmer, in denen einst Menschen nach Operationen lagen oder psychiatrische Betreuung erhielten, waren leer. Metallbetten ohne Matratzen, aufgeschlitzte Medikamentenschränke mit zerborstenen Glastüren, aus denen nur noch das Knirschen des Glases unter unseren Sohlen übrig war. Ich blieb vor einem bestimmten Zimmer stehen und leuchtete mit der Lampe hinein. »Psychiatrieflügel«, sagte ich. »Erkennt man an den verstärkten Fenstern und den massiven Türrahmen.« Kieran trat neben mich, drückte mehrfach auf den Auslöser seiner Kamera. Die Blitze tauchten den Raum in grelles Licht, ließen die schmutzig-beige Farbe der Wände aufleuchten. Graffitis zogen sich wie Narben über das Mauerwerk. Ein Schriftzug war nur schwer zu erkennen. Verwischt, überlagert, drohend. Wir bewegten uns langsam durch das Erdgeschoss, methodisch, Schritt für Schritt. Kieran fotografierte. Ich erinnerte mich an frühere Entdeckungen, an die medizinische Akte, die ich einmal in einem Schrank gefunden hatte. Ein Fehler bei der Räumung. An den Urban Explorer aus Chicago, der sich hier unten verlaufen hatte, weil er meine Warnung ignorierte. an den Obdachlosen, der eine Zeit lang in einem Raum gelebt hatte, bis ihn der Sicherheitsdienst vertrieben hatte. Der Ort war in der Nacht ein anderer als bei Tag. Nicht gruseliger, aber intimer. Unsere Taschenlampen öffneten Lichtinseln in einem Meer aus Dunkelheit. Jede Tür, die wir passierten, fühlte sich wie ein Übergang an, jeder Raum wie ein abgeschlossener Kosmos. Die Stille war fast vollkommen, nur unsere Schritte hallten zurück, begleitet vom gelegentlichen Knacken in der Ferne, wenn sich irgendwo ein Stück Wand löste oder ein Rohr sich abkühlte. »Weißt du, was ich an diesem Ort liebe?« fragte Kieran, als wir einen weiteren Flur entlang gingen. »Es ist, als würde man einen alten Freund besuchen. Er verändert sich jedes Mal ein bisschen, aber im Kern bleibt er gleich.« Ich nickte. Er hatte recht. Neue Graffitis, neue Risse, neue Spuren von anderen Besuchern. Aber das Rückgrat des Gebäudes, die langen Gänge mit rissigem Linoleumboden, die verlassenen Schwesternstationen, die gleichförmigen Zimmer mit ihren winzigen Fenstern, blieb gleich. Eine ganze Stunde verbrachten wir auf dieser ersten Ebene. Kieran dokumentierte alles in präzisen Bildern, während ich meine Gedanken schweifen ließ. In anderen Nächten war ich allein hier gewesen. Jetzt, mit ihm, fühlte es sich anders an. Sicherer. Vielleicht auch gefährlicher. Denn Neugier neigt dazu, in dunkle Ecken zu führen, die besser im Schatten bleiben. »Willst du was sehen, das Neulingen immer einen Schauer über den Rücken jagt?«, fragte ich, als wir das letzte Zimmer im Flur überprüft hatten. Kieran hob die Augenbrauen. »Was hast du im Angebot?« Ich leuchtete ans Ende des Korridors. Dort war die Tür zum Treppenhaus. »Die Leichenhalle«, sagte ich. »Im Keller. Die meisten glauben, sie sind bereit dafür. Aber unter der Erde ist es anders.« Kieran schulterte seine Kamera wieder. »Dann führ mich. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen.« Die Tür zum Treppenhaus stand einen Spalt offen, als hätte jemand sie absichtlich für uns offen gelassen. Ich zog sie weiter auf. Kalte, abgestumpfte Luft wehte uns entgegen. Ich setzte vorsichtig den Fuß auf die erste Betonstufe. »Bleib dicht hinter mir«, sagte ich, während wir langsam in die Dunkelheit hinabstiegen. Denn der Keller des Riverside General war eine andere Welt. Und wir hatten noch keine Ahnung, was dort unten auf uns wartete. Die Treppen in den Keller von Riverside General wirkten solider als der Rest des Gebäudes. Breite Betonstufen, kantig gegossen, unerschütterlich, als hätte man diesen Teil des Krankenhauses für die Ewigkeit gebaut. Unsere Schritte hallten dumpf von den Wänden wieder, begleitet vom leichten Klirren in Kierans Kameraausrüstung. Der Luftzug wurde mit jedem Meter kühler. Der Geruch änderte sich ebenfalls. Weniger Staub, dafür mehr Feuchtigkeit, altes Metall, nasser Beton. Es roch nach Dingen, die unter der Erde blieben. Am Ende der Treppe stand eine schwere Metalltür. Ich hatte sie in den vergangenen 2 Jahren oft genug geöffnet, um ihren Ton auswendig zu kennen. Sie quietschte bei jeder Bewegung, tief und langsam, als würde sie jedes Mal aufs Neue erwachen. Als ich sie aufstieß, lag vor uns der Hauptflur des Kellergeschosses. Eng, finster, von Rohren und alten Kabelkanälen überspannt. Unsere Taschenlampen schnitten durch die Schwärze wie chirurgische Instrumente. Jeder Lichtkegel schnitt Details frei, die lieber verborgen geblieben wären. »Willkommen im Bauch des Biests«, murmelte ich, fast mehr zu mir selbst als zu Kieran. Er antwortete nicht. Stattdessen machte er Aufnahmen von der ersten Kreuzung des Korridors. Links führte der Gang zu den ehemaligen Lagerräumen, rechts lagen Technikbereiche und ein verfallener Zugang zur Wartungszentrale. Alles war längst geplündert. Rohre abgeschnitten, Schaltschränke aufgebrochen, selbst alte Schilder fehlten. Ich frage mich, wie oft hier unten jemand wirklich gearbeitet hat, sagte Kieran leise. Ich meine, die Atmosphäre, die ist nicht nur gruselig. Sie ist bedrückend. Ich nickte. Der Keller fühlte sich immer anders an, als ob das Gebäude selbst hier unten atmete, aber sehr langsam. seine Lungen voll mit alten Erinnerungen und moderigem Stillstand. Wir liefen weiter. Schritt für Schritt, unsere Taschenlampen tasteten sich über rissige Wände und entlang verrosteter Rohrleitungen. In einem offenen Raum standen leere Aktenschränke, die sich wie Mahnmale gegen die Wand duckten. Hier war früher das Archiv, erklärte ich. Die Patientenakten wurden von hier aus zur oberen Etage gebracht. Alles, was sensibel war, blieb unten. Kieran machte ein paar Fotos. Dann gingen wir weiter. Das Echo unserer Bewegungen begleitete uns, schwach und dennoch spürbar. Manchmal klang es, als würde etwas anderes mit uns gehen, nur zwei Schritte zu weit hinten, zu leise, um es genau zu bestimmen. Ich hatte dieses Gefühl schon früher hier unten erlebt. Damals hatte ich es der Form des Raumes zugeschrieben. Heute war ich mir nicht mehr sicher. Wir bogen in einen Korridor ein, den wir bisher meist ignoriert hatten. Links und rechts reihten sich kleine Technikräume mit alten Lüftungsschächten, abgeschalteten Heizungsventilen und leeren Versorgungsleitungen. Nichts war mehr funktionsfähig und doch wirkte alles angespannt. Als hätte der Raum selbst den Atem angehalten. Dann kam es. Ein Geräusch. Zuerst dachte ich, ich hätte es mir eingebildet. Aber Kieran blieb gleichzeitig stehen, der Strahl seiner Lampe zuckte leicht. Wir schauten uns an. Dann hörten wir es erneut. Ein Kratzen. Metall auf Beton. Langgezogen. Schwer. Es war kein zufälliger Laut. Kein Tropfen, kein Nagetier, kein loser Gegenstand. Es klang absichtlich. So als würde jemand etwas schleppen. Nicht schnell, sondern mit Mühe. Und der Ton war nicht weit entfernt. Irgendwo weiter vorn, jenseits der Abzweigung. Was war das? Flüsterte Kieran. Seine Stimme war nur ein Hauch. Ich schüttelte langsam den Kopf. Keine Ahnung. Aber es war echt. Wir schalteten die Lampen ab, nur für einen Moment. Die Dunkelheit war vollständig. Kein Licht, keine Geräusche, außer dem Kratzen, das für einen weiteren Moment zurückkehrte. Näher jetzt. Ich knipste meine Taschenlampe wieder an und schwenkte sie auf den Boden. Der Korridor wirkte unverändert. Keine Bewegung, kein Schatten, kein Objekt. Doch das Gefühl blieb. Dieses seltsame Prickeln in der Luft, das man spürt, wenn man glaubt, nicht allein zu sein. Vielleicht andere Urbexer? Schlug Kieran vor, obwohl er selbst nicht überzeugt klang. Ich zuckte mit den Schultern. Möglich, aber dann wären sie lauter. Die meisten Urban Explorer machten Lärm. Die wenigsten bewegten sich so vorsichtig und noch weniger schleppten offensichtlich schweres Gerät durch einen vergessenen Krankenhauskeller. Was ist, wenn es jemand ist, der hier etwas lagert? Kieran sprach es zögernd aus, als wäre der Gedanke selbst verboten. Ich antwortete nicht. Stattdessen richtete ich den Lichtstrahl nach vorn, weiter den Gang entlang. Die Tür zur alten Leichenhalle lag noch ein paar Meter entfernt. Davor bog ein Seitengang ab, den ich nie wirklich untersucht hatte. Ich hatte immer geglaubt, dass er in einen Technikschacht führte, vielleicht einen alten Wartungsraum. Jetzt fühlte sich dieser Flur wie eine Einladung an. Keine freundliche. Wir sollten nachsehen, sagte ich schließlich. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil es schlimmer war, nicht zu wissen, was dort war. Kieran nickte langsam, seine Hand fest um die Kamera geschnallt. Aber wenn ich was sagen darf, flüsterte er, während wir losgingen, das fühlt sich gerade nicht mehr wie Urban Exploration an. Das hier fühlt sich an wie, als würden wir etwas sehen, das wir nicht sehen sollen. Er hatte recht. Und das Kratzen hatte aufgehört. Was auch immer es war. Es wusste, dass wir da waren. Und wir waren jetzt auf dem Weg dorthin. Der Seitengang, den wir betraten, war enger als die Hauptflure. Die Luft war spürbar kälter und schwerer, beinahe abgestanden, als hätte sie seit Jahren in diesen Mauern stillgestanden. Unsere Taschenlampen tasteten sich an den Wänden entlang, enthüllten rostige Rohrbögen, abgeplatzten Putz und elektrische Leitungen, die aus offenen Schächten hingen wie tote Schlangen. Ich hatte diesen Korridor unzählige Male gesehen, aber ihn nie betreten. Vielleicht aus Desinteresse, vielleicht weil etwas in mir ihn immer gemieden hatte. »Wie weit geht der eigentlich?«, flüsterte Kieran hinter mir. Ich konnte seine Unsicherheit hören, auch wenn er versuchte, sie zu überspielen. Ich schwenkte den Lichtkegel vor uns. Von oben sieht es wie ein kurzer, blinder Gang aus. Aber das hier, das ist länger, als ich dachte. Wir passierten zwei kleine Nebenräume, vollgestopft mit ausgedienter Technik. Alte Stromverteiler, leere Rohrverzweigungen, kaputte Armaturen, das Skelett der einstigen Infrastruktur. Ich leuchtete in jeden Raum hinein, fand aber nichts Ungewöhnliches. Kein Mensch, kein Tier, kein Geräusch mehr. Und doch war da etwas. Ein Gefühl. Als würde der Flur uns beobachten. Dann kam eine Biegung. Der Gang machte einen sanften Rechtsknick, den ich bisher nie bemerkt hatte. Dahinter setzten sich die Betonwände fort, aber etwas hatte sich verändert. Der Boden war sauberer. Weniger Staub, weniger Schutt. Die Abdrücke unserer Stiefel waren plötzlich deutlich sichtbar, als hätten wir eine unsichtbare Schwelle überschritten. Das Licht unserer Lampen tanzte über glatten Beton, bis wir vor einer schweren, grauen Tür standen. Über ihr, kaum noch lesbar, prangten verblasste Buchstaben. Lager. Die Tür war einen Spalt offen. Vielleicht 6 Zoll. Ich trat näher, lehnte mich vorsichtig dagegen und schob sie langsam auf. Das rostige Scharnier knarzte leise, aber nicht laut genug, um als Alarm zu gelten. Dahinter lag ein kleiner Raum, vielleicht 10 Fuß breit, 8 Fuß tief, mit nackten Betonwänden und einem Boden aus rissigem Linoleum, das sich in Ecken aufrollte. Was uns auffiel, war nicht die Ausstattung, denn die war dürftig. Ein paar zerschlagene Rollstühle, kaputtes Überwachungsgerät, durchnässte Kartons, deren Inhalt sich in feuchten Klumpen aufgelöst hatte. Nein, es war der Boden in der hinteren rechten Ecke. Ein Stück davon war anders. Ich trat näher, kniete mich hin und schob vorsichtig eine halb verrottete Plane beiseite. Darunter kam Holz zum Vorschein. Ein dunkles, eingelassenes Quadrat im Beton, exakt zugeschnitten, eingefasst in Metall. Eine Falltür. Etwa 3 Fuß auf 3 Fuß groß mit einem eingelassenen Griff auf der gegenüberliegenden Seite und massiven Scharnieren, die in den Boden eingelassen waren. Kieran kam hinter mir zum Stehen, seine Taschenlampe auf den Fund gerichtet. »Adrian, das ist keine improvisierte Konstruktion.« Ich nickte. Die Falltür war alt, aber in gutem Zustand. Kein Rost an den Scharnieren, keine Verwitterung an der Oberfläche. Jemand hatte sie gepflegt, vielleicht sogar kürzlich. Sieht professionell aus, und sie wurde bewusst versteckt. Ich fuhr mit den Fingern am Rand entlang. Kein Spalt. Kein Zeichen, dass sie aufgebrochen oder nachträglich eingesetzt worden war. Das hier war Teil des ursprünglichen Baus. »Was meinst du, wohin die führt?« Kieran klang angespannt. »Wenn ich raten müsste...« »Tunnel. Vielleicht ein Fluchtweg, ein Versorgungsgang, aber...« Ich zögerte. »Das passt nicht zu normalen Krankenhauskonstruktionen.« Ich griff nach dem eingelassenen Griff und zog vorsichtig. Die Tür ließ sich überraschend leicht öffnen. Kein Knarzen, kein Widerstand. Sie hob sich auf den massiven Scharnieren wie frisch geölt. Unter uns öffnete sich ein dunkler Schacht. Unsere Taschenlampen drangen etwa 6 Fuß tief, bevor der Gang in einem leichten Bogen nach rechts verschwand. Die Wände waren glatt gegossen, sauber, fest. Es sah nicht nach einem Abwasserkanal oder Versorgungsschacht aus. Es sah aus wie ein geheimer Zugang. Kieran sog hörbar die Luft ein. Das wurde für Menschen gebaut. Nicht für Kabel, nicht für Rohre. Ich nickte. Die Dimensionen waren zu genau. die Konstruktion zu sorgfältig. »Wir steigen da doch nicht rein, oder?« fragte er leise. Ich zögerte. Alles in mir wollte wissen, was dort unten war. Die Neugier, die mich immer an Orte wie diesen gezogen hatte, pulsierte hinter meiner Stirn wie ein unruhiger Herzschlag. Aber ein anderer Teil, ein leiser, vorsichtiger, wollte gehen. Weg von hier, weg von dieser Öffnung. »Nur ein paar Meter«, sagte ich schließlich. »Wenn es zu eng wird oder sich falsch anfühlt, drehen wir sofort um.« Ich ließ meine Beine über die Kante gleiten, tastete mit den Stiefeln nach Halt. Der Boden lag etwas tiefer, aber stabil. Die Wände waren aus Beton, glatt gegossen, keine Rohre, keine Kabel. Ich ließ mich fallen. Der Aufprall war weich. Staub wirbelte auf. Ich drehte mich um und blickte nach oben. Kieran stand über mir und zögerte. Dann schob er seine Kamera fest an sich und stieg ebenfalls hinab. Jetzt waren wir beide in einem unterirdischen Tunnel, der nicht existieren sollte und der sich in Dunkelheit verlor. Der Tunnel war enger als gedacht. Ungefähr 4 Fuß hoch, gerade genug, um sich auf Händen und Knien hindurchzubewegen, ohne den Kopf einzuziehen. Die Wände waren glatt, der Beton kühl und trocken. Was seltsam war, der restliche Keller hatte sich klamm und feucht angefühlt. Hier jedoch roch es nach altem Stein und etwas anderem, etwas, das ich nicht einordnen konnte. Vielleicht Staub, vielleicht Öl, vielleicht etwas Lebendiges, das längst verschwunden war. Kieran kauerte hinter mir, sein Atem ging schnell. Die Kamera an seiner Brust schabte bei jeder Bewegung leise über die Wand. »Das ist verrückt«, flüsterte er. »Wer baut so etwas? Und warum?« Ich hatte keine Antwort. Der Tunnel war zu gut erhalten, zu präzise, keine Spinnweben, keine Verstopfungen, als wäre er regelmäßig genutzt worden, nicht täglich, vielleicht, aber oft genug. Wir krochen etwa 10 Fuß geradeaus, dann bog der Tunnel sanft nach rechts. Der Lichtschein unserer Taschenlampen konnte nicht über die Biegung hinausleuchten, was die Dunkelheit vor uns wie eine flüssige Wand erscheinen ließ. Jeder Meter, den wir weiter vordrangen, entfernte uns von der vertrauten Welt. Der Boden unter unseren Knien war glatt und hart. Kein Schutt, keine Risse, nur Beton. Frisch gegossen vor vielleicht 20 Jahren, vielleicht mehr. Aber es wirkte neu. Ich begann zu zählen, nicht laut, nur im Kopf. Schritte, Sekunden, Atemzüge. Es waren mindestens 40 Fuß, die wir in gebückter Haltung durchquerten, bevor der Tunnel wieder anstieg. Erst leicht, dann steiler. Meine Hände begannen zu schmerzen vom Druck auf dem harten Untergrund. Die Enge und das ständige Knirschen von Kleidung, Metall und Atem machten mich nervös. Dann veränderte sich etwas. Die Luft wurde kühler, frischer. Ich spürte einen Hauch von Bewegung, ein kaum wahrnehmbares Ziehen in der Dunkelheit, als käme von vorn ein Luftzug. Es roch nach Erde und Holz, und dann, ohne jede Vorwarnung, weitete sich der Raum. Vor uns öffnete sich eine Kammer, etwa 6 Fuß mal 6 Fuß groß. Der Beton ging in Holz über. Die Wände bestanden aus grob gezimmerten Planken. Das Dach war niedrig und schräg, als wären wir unter einer Hütte gelandet. Direkt vor mir begann eine Holzleiter mit eingelassenen Griffleisten, die nach oben zu einer weiteren Falltür führte. Die Holzbalken waren nicht morsch. Im Gegenteil, sie fühlten sich stabil an, gut gepflegt. Ich blickte zu Kieran, der mich aus großen Augen ansah. »Eine Hütte?« Ich nickte. »Sieht ganz so aus.« Ich prüfte die Leiter mit beiden Händen, zog leicht an den unteren Sprossen. Kein Knarren, kein Nachgeben. Die Leiter hielt. Sprosse für Sprosse kletterte ich nach oben, bis mein Kopf an die Falltür stieß. Ich legte meine Handflächen gegen das Holz und drückte vorsichtig. Sie gab sofort nach. Ein Ruck. Dann war sie offen. Ich schob sie vollständig auf, schob mich nach oben und zog mich mit einem letzten Schwung in die Hütte. Kieran folgte unmittelbar, etwas schwerfälliger mit seiner Kameraausrüstung, aber er kam unversehrt hinter mir herauf. Der Raum, in dem wir uns nun befanden, war klein und roch nach Erde, Metall und abgestandenem Schweiß. Die Wände bestanden aus rohem Holz, die Decke neigte sich leicht zur Rückwand hin. Der Boden war festgestampft, keine Dielen, sondern nackte Erde. Es gab keine Fenster, zumindest keine erkennbaren. Nur ein winziger Spalt zwischen zwei Brettern an der linken Seite ließ etwas Luft hinein. Und irgendwo summte etwas Elektrisches. Unsere Lampen enthüllten nach und nach den gesamten Raum. In der Ecke lagen zusammengefaltete Schlafsäcke, daneben Campingstühle, ein kleiner Klapptisch. An den Wänden lehnten Kanister mit Wasser und stapelweise Dosenravioli. Es wirkte wie ein Notlager, aber viel besser organisiert. Doch das war noch nicht das Seltsamste. Auf dem Tisch stand ein tragbares Funkgerät. Daneben lagen Batterien, ein kleiner Bildschirm, mehrere Geräte, die wie Überwachungstechnik aussahen, alles angeschlossen an eine Autobatterie mit provisorisch verlegten Kabeln. »Das ist keine Ausrüstung von Obdachlosen«, sagte Kieran leise. Er hatte seine Kamera längst wieder zur Hand genommen und fotografierte aus verschiedenen Winkeln. Ich trat näher an den Monitor heran. Einer der Bildschirme war aktiv. Er zeigte ein schwaches Bild in Nachtsichtgrün. Das Motiv war eine Gebäudeecke. Und ich erkannte sie sofort. Es war Riverside General. Gesehen aus einem Blickwinkel, den man nur von außerhalb des Zauns haben konnte. Der Monitor zeigte exakt den Ort, an dem wir vor etwas mehr als einer Stunde das Gelände betreten hatten. »Sie beobachten den Eingang«, flüsterte ich. Kieran trat neben mich. Wir sahen zu, wie das Bild leicht flackerte, aber es war live. Ich erkannte die Spalte im Zaun, die verdorrte Hecke, den Laternenpfahl am Parkplatzrand. »Irgendjemand benutzt diese Hütte, um das Krankenhaus zu überwachen«, sagte er. Und zwar ganz genau. Ich wollte gerade zum zweiten Monitor greifen, als etwas draußen knackte. Ein Geräusch, dumpf und nah. Kieran und ich erstarrten gleichzeitig. Dann Stimmen, Männerstimmen, mindestens drei, vielleicht vier. Näher kommend. Wir sahen uns an. Keine Worte. Nur stumme Übereinstimmung. Wir hatten diesen Ort betreten, um ein verlassenes Gebäude zu erkunden. Aber irgendjemand hatte uns bereits erwartet. Und wir befanden uns in seinem Versteck. Die Stimmen wurden lauter. Dumpf, undeutlich, aber eindeutig menschlich. Ich hörte das Knirschen von Schritten auf Laub, das metallische Klacken einer Taschenlampe oder eines Werkzeugs. Vier Männer, vielleicht fünf. Ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Mein Puls raste. Ich sah zu Kieran, der seine Kamera umklammerte, als wäre sie sein letzter Halt zur Realität. Seine Augen waren weit aufgerissen, das Gesicht bleich im Schein unserer Taschenlampen. Ohne zu zögern zog ich ihn zurück zur Falltür. »Schnell! Runter!« Wir bewegten uns hastig, aber lautlos, senkten uns durch die Öffnung und schlossen den hölzernen Deckel vorsichtig über uns. Ich ließ ihn einen Spalt offen, gerade breit genug, um hindurchsehen und hören zu können. Wir saßen zusammengekauert in der kleinen Kammer unter der Hütte. Der Raum war nicht größer als ein Schrank, nur von unseren Taschenlampen leicht erhellt. Ich schaltete meine aus. Kieran tat dasselbe. Jetzt gab es nur noch das fahle Licht, das durch den schmalen Spalt zwischen Holzlatten in die Dunkelheit fiel. Staub tanzte im schwachen Schein wie feine Asche. Die Schritte näherten sich. Dann das Knarren der Hüttentür. Holz auf Holz. Jemand trat ein. Dann noch jemand. Ein dumpfes Geräusch. Vielleicht ein Rucksack, der abgestellt wurde. Ich hörte das Klicken von Schaltern, ein Brummen. Die Überwachungsgeräte wurden eingeschaltet. »Check die Monitore«, sagte eine tiefe Stimme. Ruhig. Autoritär. Alles ruhig. Keine Bewegung seit den zwei Kids vor etwa einer Stunde. antwortete eine andere Stimme, jünger, nervös. Mein Magen zog sich zusammen. Sie sprachen über uns. Kieran atmete flach. Ich spürte seinen Arm neben mir zittern. Das war kein Zufall. Sie wussten, dass wir da waren. Oder sie hatten uns zumindest gesehen. Vielleicht waren sie uns gefolgt. Vielleicht hatten sie einfach das Video überprüft und gesehen, wie wir den Zaun durchquert hatten. Vielleicht planten sie, etwas mit uns zu tun. Ein weiterer Mann sprach. Seine Stimme klang gelangweilt, fast routiniert. Die Route durch Detroit steht. Wenn wir morgen früh pünktlich starten, schaffen wir die Übergabe bis Mittag. Papier raschelte. Karten, Zeitpläne. Was ist mit dem Pickup an der Cass Avenue? Fragte der Mann mit der tiefen Stimme. Bestätigt für 6 Uhr. Eine Stunde Zeit, bevor der Berufsverkehr beginnt. Die Käufer in Toledo sind bereit. Ich schluckte hart. Käufer. Ein kalter Schauer kroch mir über den Rücken. Ich wollte glauben, dass ich das Wort falsch verstanden hatte. Dass es sich vielleicht um Ware, Technik, irgendetwas anderes handelte. Doch mein Verstand ließ mir keine Ausflüchte. Sie sprachen von Menschen. Menschen, die transportiert werden sollten. Verkauft. Dann ertönte ein weiteres Geräusch. Von draußen. Ein Fahrzeug, das sich näherte. Motorenlärm, dann das Quietschen von Bremsen. Türen schlugen zu. Neue Stimmen. Männer riefen etwas. Schritte, schwer und zielgerichtet, näherten sich der Hütte. 2 weitere Männer betraten den Raum über uns und sie brachten jemanden mit. Ich sah durch den Spalt. Zuerst nur Schatten. Dann 2 Gestalten, die etwas zwischen sich schleppten. Eine Frau. Jung, vielleicht Anfang 20. Ihr Kopf hing nach vorn, die Haare klebten feucht an ihrem Gesicht. Ihre Kleidung war zerrissen, die Arme nach hinten gefesselt. Ich konnte die weißen Kabelbinder an ihren Handgelenken erkennen. Sie wirkte bewusstlos, taumelnd. »Hat sie Probleme gemacht?«, fragte jemand. »Nicht wirklich. Wir haben ihr vor etwa 2 Stunden etwas gegeben.« Die Männer stellten sie ab, wie ein Möbelstück. Ich hörte, wie sie sich über sie beugten, prüften ihren Zustand. Dann trat einer zur Seite, öffnete eine Tasche, zog eine vorbereitete Spritze heraus. Der glitzernde Stahl der Nadel leuchtete kurz im Licht der Monitore. »Sie wacht auf«, sagte ein anderer. »Beeil dich!« Die Frau regte sich, ein leises Stöhnen, kaum hörbar. Sie versuchte, sich aufzurichten, aber ihre Bewegungen waren unkoordiniert. Ihr Kopf wackelte, ihre Augen öffneten sich einen Spalt, blickten ins Leere. »Halt sie fest!« 2 Männer hielten ihre Schultern, während der dritte die Spritze in ihren Oberarm jagte. Sekunden später erschlaffte sie wieder. Der Kopf sank, die Augen schlossen sich. Kieran presste seine Stirn gegen die Tunnelwand. Ich sah sein Gesicht nicht mehr, aber ich hörte seinen Atem. Flach, zitternd. Beinahe lautlos. Über uns besprachen die Männer Details, Route, Treffpunkte, Ersatzpläne. Es klang wie ein Transportnetz, sorgfältig organisiert, abgestimmt auf Lücken in Überwachung und Verkehr. Kein improvisiertes Verbrechen, sondern ein System. Ich fühlte mich plötzlich schmutzig. Nicht, weil wir hier unten kauerten, zwischen Staub und modriger Erde, sondern weil wir das mit ansehen mussten, weil wir Zeugen von etwas waren, das kein Mensch je sehen sollte. »Lass uns verschwinden, sobald sie weg sind«, flüsterte ich Kieran zu. Er nickte. Dann verstummten die Stimmen. Schritte, die Hütte verließen. Weitere Türen schlugen. Ein erneuter Motorstart. Reifen auf Kies, dann Stille. Die Hütte über uns war leer. Aber das, was wir dort gesehen hatten, hallte noch immer in jeder Faser meiner Haut nach. Und wir wussten, wenn wir jetzt nichts taten, würde diese junge Frau nie wieder gesehen werden. Wir blieben noch einige Minuten lang regungslos in der Kammer unter der Hütte, obwohl der Wagen längst davongefahren war. Der dumpfe Klang der Motoren hatte sich entfernt. Erst in Richtung der Bäume, dann wahrscheinlich zurück auf den Asphalt. Was blieb, war Stille. Nicht die beruhigende Art, sondern die bedrückende, in der jedes Atemgeräusch wie ein Schrei klang. Ich spähte erneut durch den schmalen Spalt in der Falltür. Kein Lichtkegel, kein Schatten, keine Bewegung. Die Monitore glühten noch in ihrem fahlen Grün, aber die Bildflächen zeigten keine Menschen mehr, nur den verlassenen Zaun des Krankenhauses und den dunklen Himmel darüber. »Jetzt«, flüsterte ich. Kieran nickte. Sein Gesicht war blass, aber entschlossen. Ich hob die Falltür vorsichtig an und öffnete sie gerade so weit, dass wir hindurchschlüpfen konnten. Die Hütte roch noch nach den Männern. Schweiß, Öl, Zigarettenrauch. Es war ein durchdringender, lebendiger Geruch, der sich in die Wände eingebrannt hatte. Er ließ mich schaudern. Ich kroch als erster heraus, Kieran direkt hinter mir. Kein Knarren, kein Geräusch, außer dem Rascheln unserer Kleidung. Wir standen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aufrecht, wenn auch in geduckter Haltung, und warfen einen letzten Blick auf den Raum. Der Tisch, auf dem die Geräte standen, flackerte schwach. Auf einem der Monitore war noch die Frau zu sehen, oder vielmehr der leere Ort, an dem sie zuvor gelegen hatte. Sie war verschwunden. Der Schatten eines Albtraums, der nun unterwegs war zu etwas noch Unfassbarerem. Ich wollte nicht länger dort bleiben. Wir stiegen rasch die Holzleiter hinab, zurück in den Betonkanal, der uns hergeführt hatte. Unten war es dunkler als zuvor. Unsere Taschenlampen zitterten leicht in unseren Händen, als wir die ersten Meter auf allen Vieren zurücklegten. Der Tunnel hatte sich verändert. Nicht im Aufbau, sondern in seiner Wirkung. Vorher war er ein Rätsel gewesen. Nun war er ein Fluchtweg. Und jeder Fuß, den wir weiter krochen, fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Die Wände kamen uns enger vor. Die Stille lastete schwer. Es war kein Ort mehr für Entdecker, sondern ein Zeugnis von etwas, das niemals hätte existieren dürfen. »Nicht stehen bleiben«, murmelte ich mehr zu mir selbst als zu Kieran. »Einfach weiter.« Unsere Ellbogen rutschten über den Beton. Die Knie schmerzten. Meine Schultern begannen zu brennen vom ständigen Vornüberbeugen und mit jeder Biegung wurde die Enge unerträglicher. Der Weg zurück erschien viel länger als der Hinweg. Vielleicht lag es an der Angst. Vielleicht an der Erkenntnis, dass wir Teil von etwas geworden waren, das größer war als jede urbane Legende. Hinter mir keuchte Kieran leise. Seine Kamera schabte über die Wand, aber er ließ sie nicht los. Ich wusste, dass die Aufnahmen auf ihr später wichtig sein würden. Beweise, Bilder, Belege. Doch in diesem Moment fühlte sie sich an wie eine Last. Eine Erinnerung an etwas, das wir vielleicht lieber verdrängen sollten. Wir erreichten die erste Biegung, dann die nächste. Der Tunnel begann leicht nach unten zu führen. Es war der Moment, in dem ich wusste, dass wir in der Nähe des Einstiegs in den Krankenhauskeller waren. Noch ein paar Minuten. Nur noch ein kleines Stück. Und dann, endlich, sah ich die Holzleiter vor uns. Ich stieg ohne Zögern hinauf, prüfte diesmal keine Sprosse, tastete nicht nach Halt. Ich wollte nur weg. Raus. Hoch. Zurück. Die Falltür zur Lagerkammer war schwerer als zuvor, als würde sie Widerstand leisten, aber ich stemmte mich dagegen, drückte sie auf und zog mich hinauf in den Raum. Die Kammer sah aus wie vorher, aber sie fühlte sich anders an. Vergiftet. Kieran folgte mir auf dem Fuß. Wir standen inmitten der Schatten, die jetzt mehr Bedrohung als Vergänglichkeit waren. Der Lagerraum war nicht mehr ein stiller, leerer Ort. Er war ein Tatort. »Lass uns verschwinden«, sagte Kieran mit belegter Stimme. Wir rannten nicht, aber wir gingen schnell. Zurück durch den schmalen Gang, vorbei an den Technikräumen, den leeren Schaltschränken, dem kriechenden Gefühl im Nacken, dass sich etwas in der Dunkelheit bewegte. Vielleicht war es nur die Panik. Vielleicht war es Einbildung. Aber ich blickte mich mehrmals um, nur zur Sicherheit. Der Hauptkorridor des Kellers war wie eine Erlösung. Der vertraute Linoleumboden, die Wandnischen, die wir schon so oft gesehen hatten, Plötzlich wirkten sie wie Orientierungspunkte in einer Welt, die wir verloren geglaubt hatten. Wir gingen zügig, beinahe laufend, an der alten Leichenhalle vorbei, vorbei am Archivraum, vorbei an der metallenen Kellertür, die wir aufgestoßen hatten, um in diese Welt hinabzusteigen. Jetzt schoben wir sie auf mit zitternden Händen. Die Treppenstufen zur oberen Etage waren wie eine letzte Prüfung. Meine Beine schmerzten, aber ich stieg sie zwei auf einmal, Kieran direkt hinter mir. Keine Worte, nur unsere schnellen, heiseren Atemzüge. Der Empfangsbereich des Krankenhauses wirkte unverändert. Die Rollstühle, der zersprungene Boden, die Reste alten Lebens, alles war noch da. Aber nichts fühlte sich mehr gleich an. Der Ort hatte sich verwandelt. Nicht äußerlich, sondern in unserem Blick. Wir verließen das Gebäude durch denselben Eingang, durch den wir vor Stunden gekommen waren. Nur, dass es sich jetzt nicht mehr wie ein Abenteuer anfühlte. Es war eine Flucht. Der Wind draußen war kühl. Die Nachtluft biss uns in die Wangen, aber sie war echt, lebendig. Ich sog sie tief ein, während wir über den Parkplatz zum Loch im Zaun eilten. Jenseits der Barriere stand Kierans Wagen. Verlassen. Unschuldiger als alles, was wir in den letzten Stunden erlebt hatten. Ich zog mein Handy aus der Jacke. Meine Hände zitterten, als ich tippte. Dann hörte ich das Freizeichen. Notrufzentrale. Was ist Ihr Notfall? Ich atmete einmal tief durch. Meine Stimme klang fremd, als ich antwortete. Wir haben gerade einen Menschenhandel beobachtet. Eine Frau. Entführt. Sediert. Wir wissen, wohin sie gebracht werden soll. Es gab einen Moment des Schweigens am anderen Ende der Leitung. Dann wurde die Stimme der Disponentin ruhig und bestimmt. Bleiben Sie am Telefon. Wir schicken sofort jemanden. Die Stimme der Notrufzentrale wirkte ruhig, fast routiniert. Doch mit jedem Detail, das ich schilderte, der Tunnel, die Falltür, die Hütte, die Überwachungsausrüstung, die betäubte Frau, veränderte sich der Ton am anderen Ende der Leitung. Er wurde ernster, wachsamer. Ich konnte das Tippen einer Tastatur hören, das Klicken, als eine zweite Leitung zugeschaltet wurde. Sind Sie aktuell in Sicherheit? Ich blickte zu Kieran, der mit weit aufgerissenen Augen im Auto saß, die Kamera zwischen den Knien, die Hände zu Fäusten geballt. Ja, antwortete ich, wir sind außerhalb des Gebäudes, in einem Fahrzeug, wir sind nicht verletzt. Bleiben Sie genau dort, eine Streife ist unterwegs, bitte verlassen Sie das Gelände nicht. Ich beendete den Anruf erst, als die Disponentin es ausdrücklich sagte. Danach ließ ich das Telefon sinken und sah für einen langen Moment nur durch die Windschutzscheibe. Der Parkplatz lag still unter dem bleichen Licht der Straßenlaternen. Alles sah so normal aus. Der Zaun, der Asphalt, das verlassene Gebäude im Hintergrund. Kein Mensch, der daran vorbeiging, hätte vermutet, was sich im Inneren abgespielt hatte. Oder darunter. »Sie kommen?« fragte Kieran tonlos. Ich nickte. Mehrere Streifen. Wahrscheinlich auch Kriminalbeamte. Glaubst du, sie glauben uns? Ich drehte mich zu ihm. Wenn sie sehen, was wir gesehen haben, werden sie gar nicht anders können. Die Minuten verstrichen zäh wie Sirup. Ich sah unablässig auf den Eingang des Krankenhausgeländes. Jede Bewegung, jedes Licht in der Ferne ließ mein Herz kurz stolpern. Schließlich, nach geschätzten 20 Minuten, die sich anfühlten wie eine Ewigkeit, bog ein erstes Fahrzeug in die Einfahrt. Blaue und rote Lichter tanzten über das zerbrochene Pflaster, gefolgt von zwei weiteren Wagen. Der erste Wagen parkte direkt neben uns. Eine Frau in Zivilkleidung stieg aus, begleitet von mehreren uniformierten Beamten. Sie war vielleicht Mitte 30, dunkelhaarig, mit klaren Augen und einer Haltung, die keine Widerworte duldete. Sie trat an unsere Fahrertür und ich kurbelte das Fenster herunter. »Ich bin Detective Chen. Sie haben den Anruf gemacht?« »Ich bin Adrian Voss. Das ist mein Freund Kieran Blake.« Sie musterte uns mit einer Mischung aus Vorsicht und Ernsthaftigkeit. Wahrscheinlich überlegte sie, ob wir Spinner waren oder Zeugen oder beides. »Sind Sie bereit, mir zu zeigen, was Sie gesehen haben?« fragte sie. »Und haben Sie irgendetwas dabei, das Ihre Aussage belegen kann?« Ich zeigte auf Kierans Kamera. »Er hat alles dokumentiert.« Sie nickte. »Dann kommen Sie mit.« Zusammen mit drei weiteren Beamten folgten wir ihr über den Parkplatz, durch den aufgebrochenen Zaun und hinein in das verlassene Krankenhaus. Unsere Taschenlampen waren ausgeschaltet. Die Polizisten hatten ihre eigenen, stärkeren Modelle dabei, die den Flur in gleißendes Weiß tauchten. Ich fühlte mich plötzlich wie ein Eindringling in einem Ort, der für uns einst ein Rückzugsraum gewesen war. Jetzt war es ein Tatort. Wir durchquerten die Lobby, die Gänge, die Treppe hinunter in den Keller. Dort blieb Detective Chen stehen, als ich auf die schwere Tür zum Seitenflur zeigte. »Hier entlang«, sagte ich leise. Die Beamten gingen zuerst, sicherten jeden Winkel, als ob hinter jeder Ecke jemand auf sie lauern könnte. Ihre Schritte waren fest, zielgerichtet. Als wir schließlich den kleinen Lagerraum erreichten, trat ich zur Falltür, kniete mich hin und klopfte gegen das Holz. »Darunter«, erklärte ich, »ein Tunnel. Und er führt zu einer Hütte. Dort haben wir alles gesehen.« Chen kniete sich ebenfalls hin, leuchtete in die Ritzen. Dann winkte sie zwei Beamte heran. »Sichern Sie den Einstieg. Wir holen Spezialisten für den Durchgang. Wir brauchen diese Hütte unversehrt.« Während weitere Einsatzkräfte eintrafen, zog Chen mich zur Seite. Ihre Stimme war leiser, aber schärfer. »Wissen Sie, was Sie da entdeckt haben?« Ich nickte. »Etwas, das nicht hätte existieren dürfen. Und wissen Sie, dass das, was Sie gesehen haben, nicht zufällig passiert ist? Die Männer, die Sie beschrieben haben, das ist organisiert, das ist geplant, kein improvisierter Übergriff, sondern ein Netzwerk.« »Und die Frau?« fragte ich. »Haben Sie eine Chance, sie zu finden?« Chen zögerte. »Wenn das, was Sie sagen, stimmt und danach sieht es aus, dann haben wir ein Zeitfenster. Nicht groß. Aber es ist da. Wir müssen alles dokumentieren. Sie beide müssen Aussagen machen. Und zwar detailliert.« Sie wandte sich an einen der Beamten. »Bringen Sie die beiden zur Wache. Ich komme nach, sobald das Gelände gesichert ist.« Kieran und ich wurden zu einem Streifenwagen geführt. Die Rückbank war kalt, hart, aus Plastik wie für Häftlinge gemacht. Aber für uns war sie ein Schutzraum. Hinter dem Fenster sah ich weitere Fahrzeuge ankommen. Männer mit Westen und Gewehren, Leute in Zivil, Taschen mit Ausrüstung, gelbe Absperrbänder. Die Ermittlungen hatten begonnen. Die Hütte im Wald, die Tunnel unter dem Krankenhaus. All das war nicht länger ein Geheimnis. Und wir waren keine bloßen Zuschauer mehr. Wir waren Zeugen. Der Streifenwagen brachte uns in weniger als einer halben Stunde zur Polizeiwache in der Innenstadt. Das Gebäude war alt, aber gut instand gehalten. Ein Backsteinbau mit dicken Mauern, wie geschaffen für die dunkleren Realitäten dieser Stadt. Hinter jedem Fenster verbarg sich Routine, Schwere und das Wissen, dass manche Geschichten nie vollständig ans Licht kommen. Im Inneren führte man uns durch ein Gewirr aus Gängen, vorbei an Büros, Besprechungsräumen und einem Raum mit beschlagenen Fenstern, in dem ein müder Mann mit gesenktem Kopf saß. Vermutlich ein anderer Zeuge oder Verdächtiger in einem ganz anderen Fall. Für einen Moment kam mir der Gedanke, dass in genau diesem Moment irgendwo in einem anderen Stadtteil ein ähnliches Verbrechen geschehen könnte. Verborgen, lautlos, grausam. Detective Chen traf etwa 20 Minuten später ein. Sie sah nicht überrascht aus, als sie uns in dem Konferenzraum fand, den man für unsere Befragung vorbereitet hatte. Ein rechteckiger Tisch, mehrere unbequeme Stühle, ein Aufnahmegerät auf einem Stativ und ein Stapel Notizblöcke lagen bereit. »Vielen Dank, dass Sie geblieben sind«, sagte sie, als sie sich setzte. Ihr Ton war sachlich, aber nicht kalt. »Wir haben die Hütte gefunden. Und den Tunnel. Ihre Beschreibung war exakt. Die Überwachungstechnik ist noch in Betrieb. Wir sichern derzeit alles.« Ich spürte einen Hauch von Erleichterung, doch sie war brüchig, unsicher. Es war wie ein schwaches Licht in einem Tunnel, von dem man nicht wusste, wie tief er noch ging. »Gab es Hinweise auf die Frau?«, fragte ich vorsichtig. Chen nickte langsam. »Noch nichts Konkretes. Aber wir haben DNA-Spuren gesichert, Abdrücke und, was besonders wertvoll ist, Landkarten mit handschriftlichen Notizen. Sie erwähnen mehrere Orte, Straßennamen, geplante Zeiten. Einer der Orte ist ein Lagerhaus außerhalb von Toledo. Die Route dorthin stimmt mit dem überein, was Sie berichtet haben.« Sie öffnete eine Aktenmappe, aus der sie mehrere Fotos entnahm. »Wir müssen Ihre Aussagen detailliert aufnehmen. Alles, woran Sie sich erinnern, Worte, Betonungen, Reihenfolgen, Details, auch Dinge, die Ihnen unwichtig erscheinen.« Kieran und ich begannen zu erzählen, vom Moment unseres Eintreffens am Krankenhaus bis zum Anruf bei der Polizei. Immer wieder wurden wir unterbrochen. Chen stellte gezielte Fragen, notierte sich kleine Hinweise, forderte genaue Formulierungen. »Was sagte der Mann, der die Spritze setzte, wörtlich? Hat einer der Männer gehumpelt oder auffällig gesprochen? Welche Marken standen auf der Ausrüstung in der Hütte? War die Frau bei vollem Bewusstsein, als sie hereingebracht wurde? Manchmal fiel es mir schwer, mich an die exakten Worte zu erinnern. Doch andere Dinge hatten sich eingebrannt, wie das Zittern ihrer Hände, die leere Kälte in den Stimmen der Männer, das gleißende Grün der Monitore. »Wissen Sie, was das bedeutet?«, fragte Chen schließlich, nachdem wir fast 2 Stunden lang berichtet hatten. »Dieser Tunnel wurde nicht zufällig gebaut. Es war keine Fluchtmöglichkeit. Er war Teil eines logistischen Systems. Sie haben ihn genutzt, um Menschen zu transportieren, unbemerkt, über Jahre hinweg.« Ich spürte, wie sich mein Magen erneut verkrampfte. »Und niemand hat das bemerkt? Niemand?« »Diese Leute wissen, wie man sich versteckt«, sagte sie ruhig. »Sie nutzen vergessene Orte, überwachen Bewegungen, analysieren Routinen. Und, das ist das Beunruhigende, sie beobachten Leute wie Sie.« Ich sah zu Kieran. Er starrte auf seine Kamera, die inzwischen ausgeschaltet und verschlossen auf dem Tisch lag. »Was meinen Sie damit?«, fragte ich. »Sie wussten, wann Sie das Gebäude betreten haben. Sie kannten Ihre Route. Wahrscheinlich wussten Sie auch, wie lange Sie normalerweise bleiben. Deshalb sind Sie ihnen nie zuvor begegnet. Sie haben sich um Ihre Besuche herum organisiert.« Es war ein beängstigender Gedanke. Jahrelang hatten wir das Krankenhaus durchstreift, dachten wir wären allein, während uns jemand durch Kameras beobachtet hatte. Nicht mit Neugier, sondern mit Absicht. Chen schob uns weitere Unterlagen zu. »Wir benötigen eine schriftliche Aussage. Ihre Zeugenaussagen werden zentral für die Einleitung eines bundesweiten Verfahrens sein. Wir haben bereits das FBI eingeschaltet. Der Verdacht lautet auf organisierten Menschenhandel über Staatsgrenzen hinweg.« Kieran sah auf, sein Blick leer. »Also, ist das größer als nur dieser Ort?« »Viel größer«, bestätigte Chen. »Die Spuren führen nach Ohio, nach Pennsylvania, möglicherweise sogar bis nach Illinois. Wir wissen von mindestens 7 vermissten Frauen, deren Beschreibungen zu dem passen, was sie gesehen haben. Ich dachte an das, was wir im Schuppen gehört hatten. Die Zeitpläne, die Ortsangaben, die Effizienz. Es war kein spontanes Verbrechen gewesen. Es war ein System. Als wir gegen Mittag aus der Polizeiwache traten, war die Sonne längst aufgegangen, doch ihre Wärme erreichte mich nicht. Die Welt da draußen wirkte fremd, heller, lauter, geschäftiger, aber entkoppelt von dem, was wir erlebt hatten. »Was machen wir jetzt?«, fragte Kieran leise, während wir an seinem Wagen standen. Ich überlegte einen Moment, dann antwortete ich: »Wir warten und hoffen, dass Sie sie rechtzeitig finden.« 2 Tage vergingen in einer seltsamen Mischung aus Stille und innerem Lärm. Ich konnte keine ruhige Minute verbringen, ohne an die Frau zu denken, deren Gesicht sich wie ein Schatten in meine Gedanken gebrannt hatte. Ihre halbgeschlossenen Augen, die Art, wie sie sich gegen das lähmende Gift gewehrt hatte, der entsetzliche Moment, in dem die Spritze sie erneut in die Bewusstlosigkeit zog. Es war ein Bild, das ich nicht abschütteln konnte. Ich hatte mit Kieran nur wenig gesprochen. Er schien genauso in sich gekehrt wie ich. Wir versuchten beide, den normalen Alltag zu leben, aber jeder Blick auf unsere Telefone, jede Nachricht, jedes Klopfen an der Tür ließ uns zusammenzucken. Wir warteten auf etwas, das sich zwischen Hoffnung und Furcht bewegte. Dann, am frühen Vormittag des dritten Tages, klingelte mein Handy. Es war Detective Chen. Adrian, sagte sie ohne Umschweife, wir haben sie gefunden. Ich konnte nicht sofort antworten. Ich stand einfach nur da, mitten in meiner Küche, die Kaffeetasse in der einen Hand, das Telefon in der anderen. Der Moment wirkte irreal, als würde ich ihn von außen betrachten. Lebt sie? Fragte ich schließlich, meine Stimme rau vom langen Schweigen. Ja, sie lebt. Sie wurde in einem Lagerhaus außerhalb von Toledo gefunden, genau an dem Ort, den Sie in Ihrer Aussage beschrieben haben. Ich setzte mich langsam an den Tisch. Meine Knie fühlten sich schwach an. Die Kaffeetasse zitterte leicht in meiner Hand. Wie geht es ihr? Sie ist unterkühlt, geschwächt, aber bei Bewusstsein. Sie wird medizinisch versorgt und steht unter Beobachtung. Unsere Kollegen vor Ort sagen, dass sie sprechen kann. Sie hat Aussagen gemacht. Ich ließ die Worte einsinken, während Chen weitersprach. Das Gebäude war als Lagerraum getarnt, von außen unauffällig. Innen jedoch fanden wir Matratzen, Medikamente, Fesseln, Kameras. Sie war nicht die einzige, die dort festgehalten wurde. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals. Wie viele? 7 Frauen konnten wir bislang mit dieser Operation in Verbindung bringen, zum Teil vermisst gemeldet seit Monaten. Einige aus Michigan, andere aus Ohio und Pennsylvania. Wir rechnen mit weiteren Opfern, sobald die Auswertung der Unterlagen abgeschlossen ist. Ich schloss für einen Moment die Augen. Die Vorstellung, dass all diese Menschen durch dieselben Tunnel, dieselben Verstecke, dieselben Hände gegangen waren wie die Frau, die wir gesehen hatten, ließ mir die Haare im Nacken aufstellen. Die Technik aus dem Schuppen war ausschlaggebend, erklärte Chen weiter. Die Monitore, die Karten, die Kommunikationsgeräte, alles wurde akribisch dokumentiert. Es gab Zeitpläne, Routen, Namen. Es war kein loses Netzwerk. Es war ein System. Haben Sie jemanden festgenommen? Fragte ich. 3 Männer, direkt am Lagerhaus. Weitere Verdächtige wurden durch Verbindungsdaten identifiziert. Wir arbeiten mit dem FBI. Es geht jetzt über die Staatsgrenzen hinaus. Ich lehnte mich zurück und sah an die Decke. Die Stille in meiner Wohnung fühlte sich plötzlich schwerer an als zuvor. Ich dachte an all die Abende, die Kieran und ich in Riverside General verbracht hatten, an die Geräusche, die wir ignoriert, die Türen, die wir nie geöffnet hatten. Es war alles direkt unter uns geschehen, vielleicht sogar, während wir durch die Flure geschlichen waren. Adrian, sagte Chen, leiser jetzt, beinahe mitfühlend. Was sie getan haben, war richtig. Ohne ihren Anruf hätte niemand gewusst, was dort unten vor sich ging. Sie haben Leben gerettet. Ich wollte ihr danken, aber meine Stimme versagte. Am nächsten Morgen holte mich Kieran ab. Wir fuhren gemeinsam zur Wache. Dort erwartete uns nicht nur Chen, sondern auch ein Beamter des FBI. Er erklärte uns, dass unsere Aussagen vor Gericht entscheidend sein würden. Man hatte unser Filmmaterial ausgewertet. Unsere Berichte deckten sich mit den Funden am Tatort. Dann zeigte uns Detective Chen ein Foto. Sarah Thompson, sagte sie. Die Frau auf dem Bild war die, die wir in der Hütte gesehen hatten. Nur, dass sie jetzt wach war, sauber, versorgt. Ihre dunklen Haare waren zurückgebunden, ihre Haut blass, aber lebendig. Ihre Augen blickten direkt in die Kamera und durch sie hindurch, als hätte sie in den letzten Tagen etwas gesehen, das nie wieder aus ihrem Inneren verschwinden würde. Sie wurde vor 3 Wochen als vermisst gemeldet. Letzter bekannter Aufenthaltsort, ein Restaurant in Detroit, wo sie als Kellnerin gearbeitet hat. Auf dem Heimweg wurde sie entführt. Kieran stand stumm neben mir. Ich spürte, dass er ebenfalls mit den Tränen kämpfte. Wir hatten das Richtige getan. Aber der Preis war hoch. Der Gedanke, dass wir vielleicht schon Monate früher über den Tunnel gestolpert hätten, ließ sich nicht abschütteln. »Wird sie aussagen?«, fragte Kieran schließlich. Chen nickte. »Sie will helfen. Ihre Aussage ist kraftvoll. Sie hat den Mann identifiziert, der sie betäubt hat. Ihre Beschreibung stimmt mit einem der Männer überein, die sie gesehen haben.« Dann wurde der Raum für einen Moment ganz still. »Wir werden sie beide als Hauptzeugen für die Anklage vorladen«, sagte der FBI-Beamte. »Ihre Aussagen, ihre Fotos, ihre Beobachtungen, das alles wird helfen, diese Organisation zu zerschlagen.« Ich hätte nie gedacht, dass ein einfacher Erkundungsausflug in einem verlassenen Krankenhaus einmal dazu führen würde, Teil eines solchen Prozesses zu werden. Aber genau das war geschehen. Und der Gedanke daran war so beklemmend wie befreiend. Als wir die Polizeiwache verließen, stand die Sonne tief am Himmel. Die Stadt wirkte wie immer. Laut, hektisch, voller Leben. Und doch war für uns nichts mehr wie zuvor. Das Grauen hatte ein Gesicht bekommen und wir waren die Einzigen, die es gesehen hatten, bevor es verschwinden konnte. 3 Monate waren vergangen, seit wir den Tunnel unter dem Riverside General Hospital entdeckt hatten. 3 Monate voller Verhöre, Berichte, Albträume. Die Presse hatte den Fall aufgegriffen, aber nur an der Oberfläche gekratzt. Die wahre Tiefe des Grauens, die Ausmaße, die Struktur, die Kälte blieben im Verborgenen. Und vielleicht war das besser so. In der Öffentlichkeit hieß es, eine Gruppe skrupelloser Krimineller sei zerschlagen worden. Es war die Art von Nachricht, die Menschen beim Frühstück lasen und dann wieder vergaßen. Aber ich vergaß nichts. Kein Geräusch. Kein Geruch. Kein Blick der Frau namens Sarah Thompson. Kieran hatte sich zurückgezogen. Er sprach kaum noch über das, was wir erlebt hatten. Die Kamera, die früher sein ständiger Begleiter war, lag nun ungenutzt in einer Schublade. Ich verstand ihn. Jeder Gedanke an neue Erkundung fühlte sich falsch an, wie eine Provokation an etwas, das noch im Dunkeln lauerte. Doch dann erhielt ich einen Anruf von Detective Chen. »Adrian«, sagte sie, »wir schließen die Akte. Die Anklagen sind vollständig. 7 Personen wurden verurteilt. Mindestens 20 weitere stehen unter Beobachtung. Es wird noch lange dauern, bis alles aufgedeckt ist, aber der Kern ist zerstört.« Ich schwieg einen Moment. »Und was wird aus dem Tunnel?«, fragte ich schließlich. »Er wird versiegelt. Die Stadt übernimmt das Gelände. Es soll in ein Archivzentrum umgewandelt werden. Das Krankenhaus wird entkernt, der Tunnel verfüllt. Alles verschwindet unter Beton.« Ich wusste nicht, wie ich mich dabei fühlen sollte. Der Gedanke, dass dieser Ort, diese Hölle aus Schatten, einfach zugeschüttet werden sollte, ohne dass die Welt verstand, was darunter lag, wirkte wie ein zweifacher Tod. Einer für die Wahrheit und einer für das Unaussprechliche. Am nächsten Abend fuhr ich noch ein letztes Mal dorthin. Allein. Es war ein stiller, grauer Abend. Kein Regen. Kein Wind, nur die dichte, drückende Luft eines Sommers, der zu lange gewartet hatte. Der Bauzaun war höher geworden, mit frischen Warnschildern, doch ich wusste, wie man hineinkam, und der Keller war noch offen, für kurze Zeit. Ich ging denselben Weg wie damals, die Taschenlampe in der Hand, den Schritt leiser als je zuvor. Unten im Lagerraum stand die Falltür noch offen. Der Eingang zum Tunnel war bereits mit Brettern gesichert worden, doch ich konnte noch hineinsehen. Die Luft war kalt, feucht, abgestanden und still. Nicht die Art von Stille, die Ruhe bedeutet, sondern jene, in der etwas verborgen liegt. Ich starrte in die Dunkelheit, lange ohne mich zu bewegen. Ich dachte an Sarah, an die anderen. An die Gesichter der Männer, an die Kameras, die uns jahrelang beobachtet hatten, ohne dass wir es wussten. Ich fragte mich, ob es vielleicht irgendwo noch weitere Tunnel gab, weitere Schuppen, weitere Orte, an denen Menschen verschwanden, ohne je gesucht zu werden. Dann drehte ich mich um, und verließ den Raum. Es war vorbei. Zumindest dieser Teil. Ob ich je wieder ein verlassenes Gebäude betreten würde, wusste ich nicht. Aber ich wusste jetzt, dass es Orte gab, an denen die Realität eine dünne Haut war, kaum mehr als eine Kulisse, die verbarg, was darunter lauerte. Keine Geister, keine Dämonen, Menschen. Und manchmal sind die schlimmer. Als ich die Tür hinter mir schloss und die frische Nachtluft mich empfing, wusste ich, die Welt war nicht mehr dieselbe. Und ich auch nicht.